Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Jürgen Habermas, er ist der zweifellos berühmteste lebende deutsche Philosoph. Und seine Bücher wie Strukturwandel der Öffentlichkeit oder Erkenntnis und Interesse oder natürlich sein Hauptwerk Theorie des kommunikativen Handelns, die gelten heute längst als Philosophie-Standardwerke. Sie wurden vielfach übersetzt und werden überall auf der Welt rezipiert. Als Schüler von Theodor W. Adorno gehört Jürgen Habermas zur sogenannten zweiten Generation der Frankfurter Schule und aber anders als sein Lehrer hat sich Habermas immer als ein politisch engagierter Intellektueller verstanden, der sich regelmäßig in öffentlichen Debatten einmischte und immer noch einmischt. So erst kürzlich wieder zur Krise der Europäischen Union, der Habermas den Ausbau einer transnationalen Demokratie empfahl. Heute, vor genau 90 Jahren, wurde Jürgen Habermas in Düsseldorf geboren und anlässlich seines runden Geburtstags habe ich vor der Sendung mit dem Habermas Biografen Stefan Müller-Dohm gesprochen. Und meine erste Frage an Herrn Müller-Dohm, die lautete, wie er persönlich eigentlich zum ersten Mal auf Jürgen Habermas aufmerksam geworden ist.
Aufmerksam geworden bin ich auf Jürgen Habermas als Student der Soziologie an der Frankfurter Universität. Er wurde, ich glaube, es war im Jahr 63 dorthin berufen als Nachfolger von Max Horkheimer. Und ich war in seinen Vorlesungen und Seminaren und war auf Anhieb sehr beeindruckt von dem Niveau sowohl der Vorlesungen wie der Seminare, der Strenge des Denkens und der Breite der Zusammenführung der Disziplinen, eben der Soziologie, der Philosophie, der Psychologie und so weiter. Also das war der Anfang der Beziehung, die ich dann über die Jahre hinweg zu Habermas als einem akademischen Lehrer hergestellt habe.
Hat er denn auch lebendig und lebhaft mit seinen Studenten diskutiert da im Seminar?
Habermas ist ein außerordentlich streitbarer Geist, der ja nicht nur in seiner Theorie auf den Dialog setzt, also auf das, was er Diskurs nennt, sondern daraus auch eine Praxis macht. Eine Praxis sowohl als akademischer Lehrer. Er braucht immer die Kritik, das Gegenargument, um dann selbst zu replizieren, also selbst dann wieder auf neue Antworten zu kommen, kreativ zu sein. Das Kreative entsteht im Gegeneinander bei Habermas, von Argument und Gegenargument. Und das macht auch das Imponierende dieser Figur aus. Also nicht dogmatisch mit festen Behauptungen aufzuwarten, sondern sich einzulassen auf das Gespräch mit dem anderen.
Er wurde heute vor genau 90 Jahren am 18. Juni 1929 in Düsseldorf geboren. Er hat ja als Kind und Jugendlicher noch die Hitlerzeit und den Zweiten Weltkrieg miterlebt. Wie würden Sie das als sein Biograf einschätzen? Also wie sehr hat ihn diese frühe Erfahrung der Hitler-Diktatur, der Kriegsgewalt, aber später dann auch die Entdeckung des millionenfachen Judenmords durch die Nazis geprägt?
Das hat ihn absolut geprägt. Nach 1945 wird ihm schlagartig bewusst, er sagt ja, das war für ihn ein Schock, in einem kriminellen Regime gelebt zu haben, wird gewahr der Tatsache, dass 6 Millionen Juden systematisch umgebracht worden sind und geht von da an, sozusagen aus diesem Schockerlebnis heraus, geht von da an davon aus, dass die Deutschen die Verantwortung für diese Taten haben und sich zu dieser Schuld bekennen müssen. Das begleitet ihn sein Leben lang. Bis heute insistiert er darauf, dass wir Deutschen unsere Vergangenheit aufzuarbeiten haben.
Jürgen Habermas habilitierte, ich glaube 1961 oder war es 62, mit der Schrift Strukturwandel der Öffentlichkeit.
Ja.
Später folgten andere Bücher, die heute ebenfalls als Philosophie-Klassiker gelten. Erkenntnis und Interesse von 1968 möchte ich noch nennen oder auch Theorie des kommunikativen Handelns.
Das ist das Hauptwerk
von 81. Ja, Sie sagten schon, er braucht immer das Gegenargument. Was steht denn so im Mittelpunkt seiner Lehre?
Im Mittelpunkt seiner Lehre steht der Versuch, Vernunft zu bestimmen, eine Theorie der Vernunft zu entwickeln. Vernunft ist für Habermas etwas, das, ich habe da schon darauf hingewiesen, das im dialogischen Verfahren jeweils hervorgebracht werden muss. Erst nach dem, was er Diskurse nennt, erst nach Diskursen kann etwas einleuchtend oder nicht einleuchtend sein. Und solche herrschaftsfrei geführten Diskurse, die übrigens alle Betroffenen als gleichberechtigte Teilnehmer einbeziehen, sind für Habermas die grundlegende Voraussetzung eines, wie er das nennt, rationalen Konsenses, der die Anerkennung dann aller Betroffenen verdient.
Aber wenn es um den herrschaftsfreien Raum geht und um die Anerkennung aller Beteiligten, das klingt ja schon etwas idealistisch, oder?
Naja, idealistisch würde ich nicht sagen. Es ist eine kontrafaktische Idee, an der wir allen Grund haben, festzuhalten. Wenn wir nicht davon ausgehen, dass am Ende der zwanglose Zwang des besseren Arguments sich durchsetzt, würden wir ja sozusagen die Entscheidung abgeben an irrationale Instanzen oder an Inhaber von Machtpositionen. Also ich bin davon überzeugt, dass es zu dieser Idee der Einigung im kommunikativen Prozess keine Alternative gibt. Es sei denn, wir geben unsere Freiheit auf. Aber daran kann ja keinem gelegen sein.
Jürgen Habermas hat ja, bevor er Philosophieprofessor wurde, auch gern gescherzt, er würde später andernfalls dann halt Journalist werden. Und tatsächlich ist er ja ein sehr streitbarer Philosoph, der sich in den vielen Jahrzehnten auch immer wieder öffentlich zu Wort gemeldet hat. Und das tut bis heute. Ich sage nur Beispiel der Historikerstreit 86, ja, aber auch zur Frage des Kosovo-Einsatzes der NATO 1999, zu den ethischen Grundlagen der Gentechnik. Und er meldet sich ja auch neuerdings zur EU-Krise zu Wort. Wie stark hat er als Debattier- und streitfreudiger Philosoph eigentlich die Geistes- und Mentalitätsgeschichte der Bundesrepublik beeinflusst?
Die hat er auf jeden Fall beeinflusst durch seine permanenten Interventionen auf der politischen Arena, durch seine Interventionen, einige haben sie genannt. Heute brennt ihm insbesondere das Schicksal Europas unter den Fingern und erfordert ja in Bezug auf die Weiterentwicklung eines rein ökonomisch integrierten Europas zu einem politischen, erfordert ja eine Art, wie er das nennt, Weltinnenpolitik ohne Weltregierung, davon ausgehend, dass die Probleme, die wir heute haben, die Risiken, die ökologischen, die militärischen und die wirtschaftlichen Risiken, nicht in territorialen Grenzen gehalten werden können, also über territoriale Grenzen hinausgehen. Deswegen seine Hinwendung zu einer weltumfassenden politischen Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen. Das ist eine wichtige Intention gegenwärtig von ihm.
Er plädiert da ja für eine transnationale Demokratie, so nennt er das. Warum liegt ihm Europa nun so am Herzen? Gab es dafür einen bestimmten Anlass vielleicht auch?
Naja, wir haben schon gesprochen davon, dass der Nationalstaat ja auch zu fatalen Folgen geführt hat. Na gut, die Nationalstaaten in Europa sind überwiegend demokratisch organisiert. Aber die nationalstaatliche Demokratie reicht nicht mehr aus, um die anfallenden Weltprobleme zu lösen. Deswegen sind eben die Kooperationen notwendig und Kooperationen müssen politisch organisiert sein, rechtsstaatlich abgesichert sein. Und das ist sozusagen sein Motiv für die jetzt immer wieder erhobene Forderung, unbedingt an der europäischen Einigung weiterzuarbeiten.
Ein anderes Thema, was viele Habermas-Anhänger, man nennt sie ja auch Habermasianer, ja auch sehr am bekennenden Agnostiker Jürgen Habermas überrascht hat, das war ja auch sein plötzlich, kann man sagen, erwachtes Interesse an Religion und religiöser Ethik. Also er mahnte bei der Friedenspreisrede 2001 da zum Beispiel, dass man mit Blick auf die Terroranschläge auf das World Trade Center, dass der säkulare Westen die religiösen Werte nicht allzu schnell über Bord werfen solle. Wie erklären Sie sich sein zunehmendes Interesse an Religion und religiösen...
Also zunehmend, ich meine, das hat ihn schon immer interessiert. Das haben wir nur nicht so zur Kenntnis genommen. So neu ist es also gar nicht. Aber natürlich interessiert ihn jetzt vor dem Hintergrund des zunehmenden Brüchigwerdens von moralischen Orientierungen die Frage, wie schaffen wir es, ein stabiles und anerkanntes, normativ-moralisches Fundament zu schaffen. Haben da nicht, so fragt er, die Religionen doch auch einen Beitrag zu leisten? Können wir nicht sozusagen aus dem, wie er immer wieder sagt, semantischen Gehalten dieser Glaubenslehren etwas übernehmen? Natürlich müssen diese Glaubenslehren dann in eine säkulare Sprache überführt werden. Können wir nicht etwas daraus übernehmen, was dazu beiträgt, dass wir unsere normativen Orientierungen stabiler machen und uns in der Welt normativ besser zurechtfinden?
Das meint der Habermas-Biograf Stefan Müller-Dohm. Für den September hat der Surkamp Verlag übrigens schon angekündigt, dass ein neues Werk des Jubiläars erscheinen wird. Auch eine Geschichte der Philosophie. So wird der Titel lauten. Und mit diesem Hinweis verabschiedet sich heute hier im Studio Gisa Funk. Machen Sie es gut.